In der Türkei wächst der Widerstand gegen das Militär. Immer mehr junge Wehrpflichtige verweigern den Kriegsdienst. Und einer der Hauptgründe ist der seit mehr als 11 Jahren andauernde brutale Krieg gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK im Osten des Landes und darüber hinaus in irakisch-Kurdistan. Der inzwischen verbotenen Tageszeitung Özgür Ülke zufolge kamen von 1984 bis 1994 in Kurdistan über 10.000 türkische Soldaten um. Und so verwundert es nicht, dass die Zahl der Deserteure in der Türkei auf über 200.000 angewachsen ist, Tendenz steigend. 1990 erklärten sich erstmals einzelne wehrpflichtige Männer öffentlich zu Kriegsdienstverweigerern und wurden zu 3 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Seitdem hat ein Prozess der Selbstorganisierung von Kriegsdienstverweigerern angefangen. In Istanbul, Ankara und Izmir existieren sogar Vereine von Kriegsgegnern. Gegen den Vorsitzenden des Vereins der Kriegsgegner in Izmir, Osman Murat Ülke, fand am vergangenen Dienstag zusammen mit 2 weiteren Kriegsgegnern ein Prozess vom Militärstabsgericht in Ankara statt. Anklagepunkt: Verbreitung von Unwillen in der Bevölkerung gegen den Kriegsdienst. Osman wurde nach dem Prozess ohne Strafe entlassen, sollte aber am 31. August den Kriegsdienst in der türkischen Armee antreten. Stattdessen gab er am vergangenen Freitag eine Pressekonferenz, in der er öffentlich seinen Wehrpass verbrannte. Wir hatten Gelegenheit, mit Osman Murat Ülke in Izmir ein Telefoninterview zu führen. Im ersten Teil sprachen wir über seinen Prozess vom vergangenen Dienstag, im zweiten Teil über den Verein der Kriegsgegner in Izmir.
Also in der Anklage ging es um, wie du gesagt hast, Artikel 155, die Entfremdung des Volkes vom Militär oder Distanzierung des Volkes vom Militär. Und der Anklage war eine Pressekonferenz, die am 17. Mai letzten Jahres 1994 in Istanbul gemacht wurde. Dort wurden damals Kriegsdienstverweigerer vorgestellt und ich befand mich dort als Unterstützer im Namen unseres Vereins, des Vereins der Kriegsgegner und Gegnerinnen Izmir. Und gleich nach dieser Pressekonferenz wurden wir damals inhaftiert und waren damals 3 Wochen im Gefängnis in Istanbul. Danach wurden wir erst einmal freigelassen und es hat dann der Prozess angefangen, eben vor dem Militärgericht. Und das hat eben circa 1 Jahr gedauert und zuletzt hat der Militärrichter entschieden, dass ich, weil ich hauptsächlich Übersetzungen gemacht habe und nur die Unterstützung unseres Vereins zur Aussprache gebracht habe, nicht schuldig bin. Mhm. Aber sofort hat er auch hämisch hinzugefügt, dass ich zwar jetzt nicht freigesprochen bin, sie mich aber doch mitnehmen werden.
Also du wurdest dann mitgenommen zum Rekrutierungsbüro nach Ankara und solltest schon am Donnerstag, den 31. August, den Kriegsdienst antreten. Das ja, hast genau. du aber nicht gemacht. Ja. Und du hast stattdessen deinen Wehrpass öffentlich verbrannt am Freitag drauf. Warum hast du diese Aktion gemacht? Was wolltest du damit erreichen?
Also ich habe in meiner Presseerklärung am 1., als ich den Wehrpass verbrannt habe, auch gesagt, dass ich Kriegsdienstverweigerer und nicht Wehrflüchtiger bin. Also dass ich nicht vorhabe zu flüchten, sondern offen dazu stehe und dass die mich dann eben holen müssen, da ich auch keinen Sinn darin sehe, selbst in die Kaserne zu gehen. Und Zweck der Sache war, dass ich die Initiative ergreifen wollte und nicht einfach nur im Verein sitzen und darauf warten wollte, dass sie mich kommen und holen.
Du machst deinen Aufenthaltsort öffentlich, also du sagst, wo du bist und riskierst damit oder erwartest ja auch, dass du verhaftet wirst. Üblich war ja eigentlich auch früher, dass eher Kriegsdienstverweigerer untertauchen und sich verstecken. Warum trittst du jetzt so öffentlich auf?
Kriegsdienstverweigerer sind früher auch nicht untergetaucht. Sind Wehrflüchtige, würde ich sagen. Es gibt in der Türkei 400.000, das ist unsere Schätzung, circa 400.000 Wehrflüchtige, die untertauchen. Aber darüber hinaus auch circa 30 Kriegsdienstverweigerer, die sich öffentlich dazu bekennen. Und diese tauchen nicht unter. Der Unterschied jetzt ist, dass zum ersten Mal versucht wurde, einen Kriegsdienstverweigerer zu rekrutieren. All diese anderen 30 wurden noch nicht damit konfrontiert.
Mhm.
Hat dein Fall jetzt viel Öffentlichkeit in der Türkei oder in Izmir? Sind da viele Leute, die solidarisch sind mit dir? Oder wie ist so da die Öffentlichkeit vor Ort?
Also über die Medien ist leider nicht viel gelaufen. Ich hatte mir eigentlich auch mehr versprochen, weil die Aktion relativ spektakulär war und das die erste Wehrpassverbrennung in der Türkei war. Aber hier in Izmir selbst, in der linken Szene oder in den demokratischen Organisationen, da ist das natürlich allen bekannt. Und es gibt auch sehr viele Besuche und ich werde viel gefragt, auch telefonisch, was jetzt los ist, wie es weitergeht. Also in Izmir selbst stehen wir nicht schlecht da.
Gibt es Unterstützung von bestimmten politischen Parteien oder Gewerkschaften für euch?
Von Gewerkschaften nicht, aber Parteien wie HDP und BSP, also die Partei der Demokratie des Volkes, das ist die Kurdenpartei, und die Vereinigte Sozialistische Partei, die stehen sehr offen der Kriegsdienstverweigerung gegenüber. Wir hatten schon öfters Unterstützung von ihnen. Es ist also nur eine Frage davon, dass wir sagen, kommt mal, wir brauchen euch hier und da. Dann ist diese Unterstützung schon gewährleistet.
Zu deiner Situation jetzt, wenn du nicht antrittst zum Dienst, wirst du wahrscheinlich zwangsrekrutiert. Was passiert dann, wird denn mit dir passieren? Womit rechnest du?
Ich erwarte, dass ich in den nächsten 2 Wochen spätestens mitgenommen werde. Und dann werden sie natürlich versuchen, mir eine Uniform aufzuzwingen. Und ich werde das verweigern. Ich werde jegliche Art von Soldatentum verweigern. Und ich denke, dass es dann so weit kommt, dass sie mich in eine Einzelzelle sperren müssen. Was ich auch als das Vernünftigste ansehe, weil ansonsten wird das immer hin und her gehen mit dem Druck. Also ich bin eigentlich darauf aus, so schnell wie möglich in eine Einzelzelle zu kommen. Und dann kommt es eben auf die Kampagne draußen an, wie es weitergeht.
Das heißt, es wird dir dann neues Verfahren gemacht wegen Kriegsdienstverweigerung?
Ja, das Verfahren zuletzt war ja nur wegen der Entfremdung des Volkes. Diesmal gibt es ein Verfahren wegen Kriegsdienstverweigerung und wahrscheinlich auch ein Verfahren wegen Beleidigung der Armee, wegen der Wehrpassverbrennung.
Du handelst nun nicht als Einzelperson, sondern bist Vorsitzender des Vereins der Kriegsgegner. Kannst du ein bisschen schildern, was ist das für ein Verein, wie viele Leute stecken dahinter, wie viel Öffentlichkeit habt ihr? Du hast eben auch die Zahl 400.000 gesagt, das klingt ja erstmal ziemlich groß.
Mhm. Ja, wobei mit diesen 400.000 ist es so, dass das Leute mit sehr verschiedenen Motivationen sind als Wehrflüchtige. Also das kann eine Klassenkampfmotivation oder eine kurdisch-nationale Motivation sein, also politisch, aber auch eine sehr apolitische Motivation, wie eben Furcht vor dem Tod in der Armee oder nur einfach, weil die Menschen mit diesem kulturellen Hintergrund nichts mehr zu tun haben, also die neue Jugend in den Großstädten. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das unser Potenzial ist, all diese 400.000. Zu unserem Verein kann ich sagen, dass es den jetzt seit Dezember 92 gibt, wobei unser erster Verein November 93 geschlossen wurde und wir einen zweiten gegründet haben, 4 Monate danach. Aber es ist der gleiche Verein eigentlich, nur mit einer kleinen Namensänderung. In unserem Verein geht es um Antimilitarismus schlechthin. Kriegsdienstverweigerung ist nur einer der Schwerpunkte. Wir arbeiten auch gegen den Krieg in Kurdistan. Wir haben viele Kontakte in Griechenland. Es ist uns wichtig, Beziehungen nach Griechenland aufzubauen, weil für uns der Konflikt zwischen den Staaten liegt und nicht zwischen den Völkern in Griechenland und der Türkei. Und ansonsten wollen wir auch zur Gewaltfreiheit arbeiten, also zu Hintergründen, theoretischen Hintergründen der Gewaltfreiheit und eine gewaltfreie Kultur aufzubauen.
Soweit der Vorsitzende des Vereins der Kriegsgegner in Izmir, Osman Murat Ülke, der sich selbst als gewaltfreien Anarchisten bezeichnet. Das Recht auf Wehrdienstverweigerung wird von der UN, dem Europäischen Parlament und im KSZE-Schlussdokument als Menschenrecht definiert. Dennoch werden Fahnenflüchtige in der Türkei in Militärgefängnisse eingesperrt, gefoltert oder manchmal auch zu ungeklärten Todesfällen. Für die hiesigen bundesdeutschen Behörden ist Kriegsdienstverweigerung übrigens kein Asylgrund.
Entsprechende Anträge werden generell ablehnend beschieden, wie Matthias Lange vom Niedersächsischen Flüchtlingsrat in Göttingen bestätigt.
Sie müssen lediglich vortragen, dass Sie desertiert sind. Ist das in der Regel, also ist das kein Asylgrund für sich alleine genommen? Was allerdings dann wiederum ausländerrechtlich ein Abschiebungshindernis sein kann, ist, wenn man beweisen kann, dass auf die Desertion die Todesstrafe steht. Oder wenn man beweisen kann, dass alleine die Desertion dazu führt, dass man im Gefängnis bei einer zu erwartenden Haftstrafe, die für sich genommen kein Asylgrund ist, dass während der Haftstrafe gefoltert wird aus Gründen, die lediglich der Tortur dienen. Hm? Dann ist das auch wiederum ein Abschiebungshindernis. Das wird man aber in den meisten Fällen nicht beweisen können.
Aber es gab Fälle von Kriegsdienstverweigerern, die in türkischer Haft gefoltert worden sind.
Ja, in solchen Fällen wird häufig behauptet, und das wird auch, ist auch schlecht zu widerlegen, dass gefoltert worden ist, um die Leute dazu zu bringen, irgendwelche Aussagen zu machen. Und da gibt es mehrere Urteile, die allerdings jetzt nicht mehr Bestand haben, aber es gab auf jeden Fall mehrere Urteile, die gesagt haben, Folter ist in der Türkei ein normales Mittel der Wahrheitsfindung. Und jeder Staat darf seine Bürger auf den Wegen, die in ihm normal sind, in dem Staat normal sind, dazu bringen, die Wahrheit zu sagen. Diese Urteile haben, so viel ich weiß, nicht mehr Bestand. Aber diese Argumentationsweise ist auch weiterhin gängig eigentlich, auch in Asylverfahren. Dass eben gesagt wird, Folter für sich genommen ist kein Asylgrund, sondern lediglich Folter aus politischen Gründen, gezielt auf eine Person gerichtet und gezielt vom Staat gegen diese Person gerichtet.
Das heißt, dass jemand in der Türkei, ein Wehrpflichtiger, der sich dort im Kriegsdienst entzieht und hier in die BRD kommt, hier keine Chance hat auf eine Duldung?
Also wenn er keine anderen Gründe hat, als diese Desertion, die er vortragen kann. Und wenn er nicht das Glück hat, dass zufällig gerade ein Abschiebestopp, der ja im Moment nicht existiert, nirgends existiert, dann wird er wieder zurückgeschoben.